Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen letzten Sonntag nach Epiphanias im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, in der christlichen Kunst und Malerei ist der Apostel Petrus in der Regel gut wiederzuerkennen. Er wird auf Bildern gewöhnlich als älterer Mann dargestellt, mit vollem weißem Bart und dafür stark zurückweichendem, aber ebenfalls weißem Haupthaar. Die Gesichtszüge gezeichnet von Lebenserfahrung, ein bisschen verbraucht gelegentlich, und als beigegebenes Apostelsymbol, und daran wird es völlig eindeutig, hat er den Schlüssel oder die Schlüssel des Himmels. Vielleicht hängt dieses Petrusbild zusammen mit Bibelabschnitten wie unserem in der Epistel für diesen Sonntag. Es klingt ein bisschen im zweiten Petrusbrief, als spräche hier Erfahrung und Altersweisheit gepaart mit Altersstarrsinn. Ermahnungen einer scheidenden Generation an die Jungen. Ein Vermächtnis mit beschwörenden Sätzen für eine ungewisse Zukunft. Es sah nämlich für die Kirche der ersten Generationen nicht besonders gut aus. Schon zu Jesu Lebzeiten zeigte sich deutlich, dass Jesus seine Jünger nicht ausgewählt hatte nach ordentlichen Managementkriterien. Dass er nicht offensichtlich geschaut hat nach Leistungsstärke und Tugenden, nach Besonnenheit, nach besonderen Qualitäten, sondern er hat offensichtlich Menschen berufen, die ihm begegnet sind und die sich haben rufen lassen. Und die waren dann irgendwie teils geltungssüchtig, teils aber auch apathisch, oft verständnislos und kleingläubig, gehörten irgendwelchen Randgruppen an womöglich und ihre Rangstreitigkeiten gingen schon dem Herrn Jesus selber gelegentlich auch auf die Nerven. Ihre missverständlichen Übereiltheiten haben anfangs gelegentlich gestört und schließlich den Herrn Jesus verlassen, dem Tode preisgegeben. Der Apostel Petrus war unter den Jüngern besonders unrühmlich aufgefallen. Im heutigen Sonntagsevangelium kommt er auch vor, da kommt er noch verhältnismäßig sehr gut weg. Zwar will er erst den großen geistlichen Leuchten Hütten bauen, Mose und Elia. Wer ist dieser Petrus denn, dass er sich damit quasi zum Gastgeber und Wirt für Mose und Elia aufschwingt? Und dann fällt er vor Schreck mit den anderen Kollegen auf die Nase. Aber wenigstens ist im Sonntagsevangelium für heute nicht direkt etwas kaputt gegangen. Die Evangelien wissen über die Jünger Jesu und über ihre Vernunft, über ihren Glauben, über ihre Treue, über ihre Standhaftigkeit und Beharrlichkeit nicht viel Gutes zu berichten. Und die nächste Generation der Kirche ist vermutlich noch viel schlimmer. Keine vernünftigen Aufnahmegespräche, keine ordentliche Anleitung zum Gemeindeaufbau, keine klare Gemeindesatzung. Und diese Defizite äußern sich in schmerzlichen Streitigkeiten über Lehre, über Lebensgestaltung und über den Rang und die Geltung Einzelner. Probleme werden nicht, bevor sie wirklich schwierig werden, erkannt und entschärft, sondern es muss erst zu Auseinandersetzungen kommen und dann mischt sich irgendein Apostel ein und versucht womöglich per Brief einzugreifen, zu vermitteln und wenn es geht noch zu schlichten. Die Gemeinden probieren irgendetwas aus und wenn es nicht funktioniert, Dann kommt einer von den alten Herren und gibt Ratschläge. Die ganze Arbeit gerät ins Schwimmen und dann schreibt einer einen Brief und schreibt auch noch, dass doch das Fundament fest sei, so Petrus. Wörtlich, umso fester haben wir das prophetische Wort. Das schreibt der Apostel Petrus aber in einer Situation, in der die junge Kirche gerade ausprobiert, wie viel und was von anderen Weltanschauungen und Religionen womöglich übernommen und ins christliche System eingebaut werden kann. Er schreibt das in Abgrenzung gegen eine geistig ausgereifte philosophische Gottesvorstellung, gegen eine geistliche Weisheit und Mythologie, von der mancher Guru heute noch viel lernen könnte. Aber Petrus schreibt und hält damit fest, nicht ausgeklügelten Fabeln folgt die Christenheit. Er betont es. Ausgeklügelte Fabeln klingen in unseren Ohren vielleicht wie Kinderkram. Das meint Petrus aber nicht. Dahinter steckt eine Menge geistiger Arbeit, anspruchsvolle Gedanken, kluge Überlegungen, Erwägungen, eine hervorragende, selbst synthetisch gefundene Religiosität. Das Beste aller Weltanschauungen sozusagen. Aber der christliche Glaube gründet sich darauf nicht. Er gründet sich nicht auf das, was Menschen und seien es die klügsten Theologen überlegt und gedacht haben. Es ist fast peinlich. Petrus schreibt, der christliche Glaube gründet sich auf das, was Petrus selbst gesehen hat. Auf das, was Gott zu bestimmter Zeit an bestimmtem Ort von sich hat sehen lassen. Auf das, was zu hören war von Jesus Christus und über Jesus Christus. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Aber das soll überzeugen, von allen Weltanschauungen und Religionen, unter allen philosophischen Modellen, mitten im New Age, soll die Christenheit sich allein auf die Bibel verlassen. Gut, es gibt innerhalb der Bibel einen Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung, der manchmal überraschend ist, zwischen Altem und Neuem Testament, aber auch innerhalb der Teile der Bibel. Gott kündigt an und Gott macht wahr, was er verheißen hat. Es gibt Prophezeiungen, die sich erfüllt haben, in der Geschichte Israels oder in der Person Jesu Christi. Und es gibt Punkte, an denen sieht die biblische Überlieferung gar nicht so schlecht aus, neben der Archäologie und der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsphilosophie. Da findet sich sozusagen von außen manche freundliche Unterstützung und Bestätigung. Aber das ist doch oft eine Auslegungsfrage. Und man hat manchmal den Eindruck, die ganze Bibel ist oft eine Auslegungsfrage. Der eine versteht die Stelle so, der andere versteht sie anders, ein Dritter hat seine ganz eigenen Vorstellungen und wer das als Außenstehender erfährt, wer den Christen beim Schriftauslegen zusieht und zuhört, der könnte vielleicht vermuten, man könne gar nicht feststellen, was richtig und was falsch ist. Es wäre gar nicht klar, was Gott in seinem Wort sagt. Petrus widerspricht. Das kann man wohl. Gottes Wort ist zu verstehen. Ich meine, es gibt beunruhigende Stellen in der Bibel. Das ist unbestritten. Es gibt Stellen, die mir nicht gut gefallen auf den ersten, zweiten und auch dritten Blick. Aber ich muss mit Mark Twain sagen, beunruhigend sind für mich weniger die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern vielmehr die Stellen, deren Verständnis mir vollkommen klar ist. Wo Gottes Wort nur im Konflikt mit dem ist, was ich selber gerne hören würde. Was ich hören würde zur Bestätigung meines Daseins und meines eigenen Weges. Man kann wohl verstehen, was richtig und was gemeint ist in der Heiligen Schrift, sagt Petrus. Die Weissagung und Prophezeiung, die Verheißung, konkret gesagt der Hinweis auf Jesus Christus, ist in der Schrift nicht Sache menschlicher Auslegung, nicht Angelegenheit menschlichen Willens. Die Bibel weist uns auf Christus hin, nicht durch die Kraft irgendeines Auslegers und Predigers, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und jeder, der auslegt und predigt, redet, getrieben von dem Heiligen Geist. Man könnte es auch noch wörtlicher übersetzen, getragen vom Heiligen Geist. Und weil das so ist, deshalb ist die Verkündigung der Kirche tatsächlich stabiler als alle menschlichen Gedanken und Anschauungen. Stabiler deshalb, weil für meine persönlichen Auffassungen, für meine Ideen, ganz natürlicherweise nur ich selber einstehe. Meine Überzeugungen vertrete ich, so gut es eben geht. Aber sehr viel Halt bietet das nicht, denn ich stehe nur ein bis an die Grenzen meiner Möglichkeiten. Und die sind leider manchmal überraschend eng. Wenn ich etwas zusage und mir vornehme, dann muss man abwarten, ob das auch Wirklichkeit wird, ob ich es werde ausführen können, ob mir was dazwischen kommt, ob es dabei bleibt, was vereinbart und zugesagt war. Vielleicht denke ich schon morgen, ich wäre aus der Sache, die ich versprochen habe, herzlich gerne draußen und weit weg. Was in Gottes Namen in der Kirche auszurichten ist, das gilt morgen noch und übermorgen und alle Zeit und über unsere Zeit hinaus. Es gilt auch in Ewigkeit. Denn dafür steht nicht der Prediger ein. Dafür steht nicht der Kirchenvorstand gerade und auch nicht der Mitarbeiterkreis, sondern dafür steht Gott ein. Dafür ist Gott gut. Und der ist nicht so unbeständig, wie wir Menschen sind. Die Vorstellungen, die Gott für unser Leben und für unsere Zukunft hat, die kann er auch verwirklichen. Was Gott uns zusagt, damit können wir verbindlich rechnen. Was Gott uns verheißt, das ist gewiss. Wer sich auf die Begegnung mit Gott in seinem Leben einlässt, wer damit Erfahrungen sammelt, der macht ähnliche Erfahrungen, wie sie der Apostel Petrus gemacht hat. Wer in seinem Leben mit Gott zu tun hat, der erlebt etwas von der Wirklichkeit Gottes, vom Wirken Gottes in diesem Leben und in dieser Welt. Petrus beschreibt das als eine Erfahrung des Lichtes. Und dabei denkt er zunächst selbst an ein konkretes Erlebnis mit Jesus. Es fällt ihm zuerst die Verklärung Jesu ein. Die Situation, in der der Herr Jesus Petrus und noch zwei andere mitgenommen hat auf einen hohen Berg. Und dann waren plötzlich Mose und Elia bei dem Herrn Jesus. Woher der Petrus wusste, dass das Mose und Elia sind, das erfahren wir nicht. Aber es ist ihm ganz selbstverständlich. Er merkt es. Und diesen Zustand der Begegnung Jesu mit den beiden geistlichen Größen aus dem Alten Testament, mit denen, in denen am stärksten Gottes Verheißung fürs Neue Testament Gestalt hat, das hätte Petrus gerne zum Dauerzustand gemacht. Und deshalb der freundliche Vorschlag, lieber Herr Jesus, wenn du willst, wir bauen hier Hütten. Kein Palast. Das ist geistlich geprägte Sprache. Hütten in dem Sinne, wie das bei uns an der Altarrückwand steht, die Hütte Gottes bei den Menschen. Hütten wie in dem Wort Stiftshütte im Alten Testament. Ein Ort, an dem Erde und Himmel einander begegnen, an dem die Erde offen ist für die Begegnung, für den hellen Schein aus dem Himmel. Das möchte Petrus gerne festhalten. Es ist nichts esoterisch Intimes, was da geschieht, sondern es ist eine Sache, die Petrus wirklich erlebt hat. Das ist passiert. Nicht, dass Petrus oder irgendein anderer Mensch es erklären könnte, aber es war so und es waren Zeugen dabei. Petrus kann sagen, wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Und dann wird er aber etwas allgemeiner und schreibt, dass das Wort Gottes überhaupt wie ein Licht ist, das da scheint an einem dunklen Ort. In seinem Wort ist Gott gegenwärtig in dieser Welt. Und wenn man unsere Welt als dunklen Ort bezeichnet, dann ist das, glaube ich, nicht übertrieben bei dem Zustand, in dem die Welt ist, zur Zeit des Apostels Petrus und heute. Eine Landschaft der Finsternis und der Angst, des Leides und der Schmerzen. Es sieht nicht bloß düster aus, sondern gelegentlich stockfinster. Und man sucht in dieser Finsternis nach Orientierung, nach Sinn für ein Menschenleben. Das ist aber wie die berühmte metaphysische Suche nach der schwarzen Katze. Kennen das alle? Physik ist als Wissenschaft wie wenn man in einem dunklen Raum eine schwarze Katze sucht. Haben wir Physiker unter uns? Nein, also gibt es hier keinen Widerspruch, das ist schön. Mathematik ist schlimmer. Mathematik heißt, wir suchen mit verbundenen Augen in einem dunklen Raum eine schwarze Katze. Philosophie steigert die Sache noch. In der Metaphysik, jetzt ist der Raum dunkel, die Augen sind verbunden und die Katze ist schwarz, aber die gibt's gar nicht, die schwarze Katze. Wir suchen sie trotzdem. Und das lässt sich nur noch steigern durch Theologie. Das ist wie wenn jemand im dunklen Raum mit verbundenen Augen eine schwarze Katze sucht, die gar nicht da ist und plötzlich vergnügt ausruft, ich hab sie. Und wisst ihr was? Das Schöne an der Theologie ist, das ist nicht gelogen. Wir können diese schwarze Katze wirklich finden, obwohl sie menschlich wahrgenommen gar nicht da war. Wir können im Dunkel unserer Welt und unseres Lebens Orientierung finden, Sinn, Licht durch Gottes Wort. Das geht. Es ist kein Selbstbetrug, liebe Gemeinde. Keine Sinnestäuschung, sondern Gott ändert unsere Wirklichkeit. Gott schafft durch sein Wort neue Realitäten. Gottes neue Wirklichkeit ändert unsere Lebensbedingungen, wo wir von uns aus ausweglos festgefahren scheinen. Da kann Gott ganz neue Wege eröffnen. Wo wir gefangen sind in der Finsternis trostloser Herzen, da macht Gott, dass sein Tag anbricht und dass sein Morgenstern aufgeht. Der Stern, der uns hinweist auf unser Ziel, der uns führt zu Jesus Christus, zu Gottes Ewigkeit. Gott gibt uns Sinn und Orientierung, wo das vorher nicht gewesen wäre. Gott gibt uns Licht, wo wir sonst im Dunkeln verloren gingen. Gottes Wort richtet uns aus und richtet uns auf und trägt uns für unseren Weg hier und in Gottes Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.